Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Heute Unternehmen in der Krise, was ist zu tun? Sicherlich aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ein aktuelles Thema. Wir sehen es bei der Betreuung unserer Mandanten, wo wir Jahresabschlüsse erstellen, wo wir Abschlüsse prüfen. Leider immer wieder sieht man mal das Eigenkapital auf der falschen Seite, nicht mehr auf der Passiva, sondern auf der Aktiva. Und da wollen wir heute mal diskutieren, was ist zu tun. Mein Name ist Oliver Mittendorf. Ich bin hier Partner bei HLB Stückmann. Vielleicht meine zwei Kollegen stellen sich ganz kurz vor und dann geht's auch schon rein ins Thema.
Ja, Alexander Kirchner, auch ich Partner bei HLB Stückmann und auch bei BKS Rechtsanwälte. Und auch wir sehen natürlich im Moment entsprechend der Gesamtwirtschaftslage, da sind wir in der Krise. Darüber müssen wir sprechen.
Ja, mein Name ist Rüdiger Kober. Ich bin Manager bei HLB und auch bei BKS selber. Und ich komme ursprünglich aus dem Bereich der Insolvenzabwicklung selber und bin hier im Hause HLB BKS Ansprechpartner, wenn es darum geht, Unternehmenskrise, was soll man tun, was soll man machen, was soll man lassen selber. Und deshalb ist das heute eine gute Möglichkeit, dass wir das mal in der kleinen Runde besprechen.
Ja, da bist du genau der richtige Mann, Rüdiger. Das würde ich auch sagen.
Ja, ich glaube, da kommt dann jetzt Arbeit auf dich zu. Gut, ja. Jetzt ist ja immer Ausgangspunkt, ist entweder Jahresabschlusserstellung oder Jahresabschlussprüfung und man sieht dann, die Bilanz ist nicht mehr so doll. Was sind denn so die typischen Krisenanzeichen, die wir so wahrnehmen, wo man als Geschäftsführer vielleicht dann sagen sollte, da muss ich mich drum kümmern?
Ja, das ist also beim Steuerberater und beim Wirtschaftsprüfer, da laufen ja tatsächlich die Krisenanzeichen sehr häufig, sehr früh auf. Es gibt halt die ersten Indizien. Das ist, man sieht, das krasseste Zeichen ist ja die bilanzielle Überschuldung. Das Eigenkapital, wie du eben sagtest, das steht auf der falschen Seite der Bilanz. Da gehört es nicht hin. Aber es gibt auch andere Krisenzeichen. Wir sehen den starken Verbrauch von Eigenkapital, da ist noch was da, aber es ist halt in den letzten 12 Monaten stark aufgebraucht worden.
Durch Verluste, ne?
Verluste, starke Gewinnrückgänge, irgendetwas in der Art. Man sieht Umsatzeinbrüche. Man sieht aber manchmal auch auf einmal Gewährleistungsrückstellungen steigen an, weil es irgendein Qualitätsproblem gibt. Das kann halt auch manchmal sein. Das ist dann meistens eher ein individuelles Problem des Unternehmens. Und häufig sehen wir Zahlungsstockungen, die Inanspruchnahme von Kontokorrentrahmen, verschlechterte Liquiditätssituationen. Also das sind alles so Anzeichen. Und wir sind natürlich als Steuerberater in der laufenden Beratung, Jahresabschlusserstellung, da sind wir ganz vorne mit dabei, um das zu sehen. In der Jahresabschlussprüfung ist es noch deutlicher, da kriegt man es natürlich auch direkt mit. Und das ist für uns, das kennen wir drei natürlich, ist das immer der Anlass, dass wir den Mandanten auch darauf hinweisen. Wir müssen ihn darauf hinweisen. Das sind ja häufig dann auch schon Gespräche, die im Vorfeld bei uns im Hause geführt werden. Wir gucken uns die Situation an, denn das ist natürlich auch häufig nicht angenehm, dieses Gespräch. Man muss auf einmal beim Geschäftsführer anrufen und sagen, sagen Sie mal, wir müssen reden. Ja. Wir sehen eine veränderte Situation bei Ihnen. Und dann ist natürlich die Frage, was macht man dann? Einfach nur den Hinweis geben, reden ist eine Möglichkeit. Oder aber auch das, was du eben schon sagtest, Rüdiger, ganz andeutungsweise bei der Vorstellung. Oder ob wir es dann auch weiter begleiten. Und vielleicht auch mit dem Geschäftsführer sprechen können.
Vielleicht in dem Zusammenhang, ja, wenn wir die Abschlüsse haben und die Geschäftsführer, vielleicht die Gesellschaft darauf hinweisen, dass eine Krisensituation vorliegt oder vorliegen könnte, dann wird der Geschäftsführer in jedem Fall, denke ich, reagieren müssen. Aber vorher wird er doch sicherlich auch schon Pflichten haben, Rechte, Pflichten. Ohne das jetzt, er braucht ja nicht nur handeln, wenn sein Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer ihn darauf hinweist. Wie ist denn da die Lage, vielleicht Rüdiger, wenn der Geschäftsführer sieht, naja, also die Aufträge kommen nicht mehr so, die Liquidität wird schmaler, es ruckelt.
Genau. Das, was Alexander meinte, ist aus der Perspektive des Berufsträgers selber. Wir sehen ja Ist-Zahlen selber. Ja. Der Geschäftsführer hat schon die Verpflichtung, da steht zum Beispiel in Paragraph 1 stark drin, eine Risikofrüherkennung selber. Ja? Das heißt, wenn wir reagieren, ist das aus unserer Sicht, weil wir nicht für die operative Führung des Unternehmens verantwortlich sind, aus unserer Sicht rechtzeitig. Das wird aber sehr häufig für den Geschäftsführer schon zu spät sein, weil er die Verpflichtung hat, mit Planrechnungen schon in die Zukunft zu schauen, um rechtzeitig zu reagieren. Das ist angeknüpft an die Insolvenzantragstellung, an die Insolvenzantragsgründe selber, wo eben auch Planrechnungen vorzunehmen sind. Können wir auch drauf eingehen bei. Das ist wichtig, also nicht auf Hinweise des Berufsträgers verlassen. Das ist eine Verpflichtung des Berufsträgers. Das ersetzt nicht die Verpflichtung des Geschäftsführers selber. Da muss noch was anderes geliefert werden.
Jetzt sagtest du, Risikofrüherkennungssystem muss er haben.
Ja.
Ist es da ausreichend, also denkt man sich immer ein Riesensystem aus, dass das auf Basis einer Planungsrechnung, dass er da seine Zahlen im Blick behalten muss? Wäre das ausreichend?
Wir sprechen ja über die Unternehmenskrise, deshalb müssen wir auch mal kurz uns sozusagen vor Auge halten, welches Krisenstadium behandeln wir im Augenblick. Mhm. Das sind typischerweise Erfolgskrisen, die dann in die Richtung einer Liquiditätskrise gehen und die dann, wenn es weitergeht, in die Insolvenz reingehen. Fangen wir von hinten an mit den Insolvenzeröffnungsgründen selber. Das ist einer, also der allgemeine Insolvenzeröffnungsgrund ist der Zahlungsunfähigkeit. Dort ist eine Stichtagsüberprüfung vorzunehmen, der liquiden Mittel und der fälligen Verbindlichkeiten. Wenn man keine Deckung hat, braucht man eine 3 Wochen Finanzplanung.
Also das heißt, ich gehe hin, schreibe meine liquiden Mittel auf.
Genau.
Erstmal als Ausgangspunkt, schreibe die auf, sag, welche Verbindlichkeiten habe ich, die kurzfristig fälligen Verbindlichkeiten.
Genau.
Und wenn ich unten sehe, es reicht nicht, habe ich ein Problem.
Habe ich ein Problem, dann ist die Frage, ob ich eine Zahlungsunfähigkeit bereits habe oder eine Zahlungsstockung. Die Rechtsprechung Bundesgerichtshof sagt, wenn man in der Lage ist, eine Unterdeckung innerhalb von 3 Wochen auszugleichen, ist das noch eine Zahlungsstockung selber. In der Praxis selber verlängert man den Zeitraum, damit man auch rechtzeitig eine drohende Lücke erkennt, auf eine 13 Wochen Finanzplanung. Also wir empfehlen eine 13 Wochen Finanzplanung, die jede Woche sozusagen wieder weiter geplant werden soll. Deshalb eine revolvierende 13-Wochen-Finanzplanung. Wenn man das im Blick hat, dürfte es eigentlich nicht das Problem sein, dass man von einer Zahlungsunfähigkeit überrascht wird. Das ist die kurzfristige Planrechnung.
Das ist, und zwar für den schon ja wirklich krassen Krisenfall.
Genau, das ist der krasse Krisenfall.
Das ist der krasse Krisenfall.
Aber es kann auch sozusagen kurzfristig irgendwas passieren, dass irgendetwas ausfällt, dass irgendetwas völlig Ungewöhnliches eintritt selber. Da sollte man immer auch die Zahlen parat haben. Ist das jetzt für uns ein Problem? Muss ich irgendwas nachfinanzieren? Brauche ich irgendwo Geld? Oder muss ich kurzfristig Stundungen durchführen, damit man rechtzeitig reagieren kann? Wenn die Uhr tickt mit dem Antragstellungsgrund, dass er eintritt, Insolvenzreife selber, habe ich eine Höchstfrist von 3 Wochen. Und die ist in einigen Fällen, die Zeit vergeht schnell in solchen Fällen.
Und wenn ich die Frist nicht einhalte, dann bin ich schon im strafbaren Bereich.
Bin ich im strafbaren
Bereich,
genau.
Dann begehe ich Insolvenzverschleppung.
Genau.
Ich glaube, das ist nochmal die Thematik. Wir kennen ja die Diskussion, die man dann hat. Ja, häufig in 2 Monaten wird's besser, in 3 Monaten wird's besser, ist nur kurzfristig. Und dann kommt natürlich hinzu, für eine detaillierte Planungsrechnung können wir gleich noch mal gucken, was denn da die Anforderungen sind. Haben wir überhaupt gar keine Zeit. Wir müssen uns jetzt ja ums Operative kümmern. Was sind denn die Risiken, insbesondere für den Geschäftsführer, der da ja dann, denke ich, in der Verantwortung ist, wenn er sagt, ich Planungsrechnung, Liquiditätsplanung etc., habe ich keine Zeit, ich mach mal weiter, ganz normal.
Das ist halt... Man kann das ja einem Geschäftsführer zunächst einmal aus rein menschlichen Gründen, wenn man so will, und wirtschaftlichen Gründen kann man dem das ja gar nicht vorwerfen. Also der versucht ja dann in der Situation alles, um die Krise zu bewältigen. Und der sagt ja dann auch mit einer gewissen guten Begründung, Ja, aber dann muss ich mich doch jetzt darauf konzentrieren, wieder Umsätze mehr zu machen oder mit meinen Lieferanten zu sprechen oder mit meinen Kunden zu sprechen, mit meiner Bank und was auch sonst.
Ja, typische Szenarien, Antworten, die man zu hören.
Die man bekommt. Und dann ist natürlich in dem Moment die Zeit und vielleicht auch der Gedanke nicht dafür da, um irgendwelche Planrechnungen aufzustellen. Aber das ist natürlich ein Fehler, Rüdiger.
Ja, was jetzt, soll ich sonst machen, ne? Wenn ich nicht weiß, wie hoch die voraussichtliche Lücke ist selber?
Ja.
Ja, ich brauche ja irgendeine Grundlage dafür.
Ja, fand ich richtig.
Einfach nur das Gefühl, da ist ein Problem und dann einfach irgendwas spontan machen selber. Das kann in die falsche Richtung gehen, weil wir brauchen eine belastbare Grundlage.
Denn wenn er es nicht macht, da hake ich kurz ein, wenn er es nicht macht und keine Planung aufstellt und einfach mal 2-3 Monate so weitermacht, dann kann er natürlich schon eine gesetzliche Insolvenzantragspflicht locker verpasst haben. Wenn seine Bemühungen scheitern, das Unternehmen durch die Krise zu führen und aus der Krise zu führen, ja, dann wird irgendwann ein Insolvenzverwalter kommen und die Frage stellen, sag mal, warst du denn nicht schon viel früher insolvent? Und wollen wir da nicht jetzt nochmal Schadensersatzansprüche geltend machen? Kommt eine Staatsanwaltschaft und ermittelt wegen Insolvenzverschleppung etc.? Also das sind alles Horrorszenarien. Aber das passiert natürlich, wenn ich mich dieser Aufgabe gar nicht widme und sage, ich lasse das mit den Planungsrechnungen einfach mal sein, weil ich keine Zeit habe. Darf er nicht machen, sollte er nicht machen, ist nicht gut.
Gut, jetzt kann es natürlich sein, dass trotzdem irgendwie aus welchen Gründen dann die Staatsanwaltschaft wegen Insolvenzverschleppung ermittelt. Aber da ist es dann ja, denke ich, von großem Vorteil, wenn ich dem sagen kann, hier, ich habe eine Planungsrechnung gemacht als Geschäftsführer, ja. Ich habe etc., um sich selbst zu entlasten.
Die Staatsanwaltschaft würde das nicht von sich selbst heraus machen. Der gerichtlich bestellte Sachverständige, der üblicherweise auch der vorläufige Insolvenzverwalter ist, macht einen Bericht, der geht zum Insolvenzgericht, aufgrund dessen wird das Verfahren eröffnet und das geht zur Staatsanwaltschaft. Ich komme ja aus der Praxis selber und da haben wir dann Anrufe bekommen von der Staatsanwaltschaft selber. Also die nehmen erstmal Bezug auf das Ermittlungsergebnis des gerichtlich bestellten Sachverständigen und Insolvenzeröffnungsverfahren selber. Und wenn da schon drin steht, eine Planrechnung pipapo und ich kann hier wirklich überhaupt nichts erkennen, dass da eine Insolvenzverschleppung ist, dann es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Ich brauche ja auch tatsächlich immer für solche Fälle noch einen Anfangsverdacht. Das heißt, alleine die Insolvenzeröffnung ist kein Anfangsverdacht für eine Insolvenzverschleppung.
Genau, aber so wird ja auch ein Schuh draus, genau wie du sagst, Oliver. Also wenn ich diese Planrechnungen habe und die sind halt auch mindestens mal plausibel gut gemacht, dann gehe ich dieser Gefahr einer Strafbarkeit, der entgehe ich einfach an der Stelle. Die ist dann außen vor.
Das ist ja schon mal gut. So schlimm die Insolvenz ist, aber wenn man dann, glaube ich, noch strafrechtlich belangt wird, ja, oder sich strafrechtlich verteidigen muss, ich glaube, dann hat man es wirklich am Dampfen, was man nicht möchte.
Und dann muss ich einfach noch mal wiederholen, was Rüdiger eben gesagt hat. Wenn wir die Hinweise einer Krise beim Mandanten sehen und wir die Hinweise geben, dann ist das für uns aus unserer Sicht rechtzeitig, weil wir es früher auch gar nicht erkennen konnten.
Genau.
Für den Geschäftsführer ist es aber im Zweifelsfall schon zu spät, wenn er nicht schon längst angefangen hat, sich mit der Krise zu beschäftigen, Planrechnungen aufzustellen und mal zu schauen, wie sieht denn eigentlich die Liquidität aus? Du hattest eben die Zahlungsunfähigkeit,
genau,
angesprochen. Das ist ja dann die Überwachung der Liquidität. Mal gucken, ja, wie sieht das denn so aus in den nächsten 13 Wochen?
16, aus dem Jahresabschluss können wir übrigens auch gar keine, also man kann erahnen, dass es ein Liquiditätsproblem geben kann, wenn zum Beispiel Cash und Forderungen aus Lieferung Leistung, Verhältnis und Verbindlichkeiten aus Lieferung Leistung selber in einem ungünstigen Verhältnis ist. Aber das, was du zum Beispiel angesprochen hast, Alexander, mit dem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag, da geht's in die Richtung des Insolvenzeröffnungsgrund der Überschuldung selber. Mhm. Und der ist, ich sag mal, natürlich ist es wichtig, die Zahlungsfähigkeit im Auge zu behalten. Aber wenn man das vernünftig macht und auch plant oder so weiter, ist das eigentlich kein Problem. Das einzige Problem, wo Leute nachher sozusagen in Haftungsprobleme kommen, ist der Insolvenzeröffnungsgrund der Überschuldung. Der ist erstens komplizierter und zweitens ist noch mehr zu machen, um sich da so zu verhalten, dass es nicht zum Problem kommt.
Okay, vielleicht machen wir das gleich, die Überschuldung. Mhm. Wir haben gerade gesagt, Planrechnung, Planung ist das A und O. Ne? Sagt ihr Juristen, das braucht der Unternehmer dann. Welche Anforderungen werden denn an diese Planrechnung gestellt? Wir hatten gerade schon einmal, ich mache erstmal Liquiditätsstatus, Ausgangspunkt und dann plane ich 12, 13 Wochen erstmal, aber ich muss ja sicherlich auch weiter gucken, ne?
Ja, aber dann kommen wir, muss ich dann doch machen, auf den Eröffnungsgrund der Überschuldung, weil da geht es um die mittelfristige Finanzplanung. Gut. Die Finanzplanung, wo es geht, kurzfristig selber, reicht es aus, eine Finanzplanung zu erstellen. Das muss nicht, da komme ich gleich drauf, eine integrierte Finanzplanung sein mit einer G&V und einer Bilanzierungsplanung. Das ist für die mittelfristige Planung wichtig. Okay. Und da kommen wir auf den Eröffnungsgrund der Überschuldung. Das ist, sagen die Praktiker, ein sogenannter zweistufiger Überschuldungsbegriff. Es müssen zwei Sachen kumuliert vorliegen. Das eine ist eine Schuldendeckung, keine Schuldendeckung zu Liquidationswerten.
Okay.
Das heißt nicht nach den Bilanzwerten.
Das heißt, ich nehme nicht die Buchwerte
sondern ich brauche dafür ein Liquidationskonzept. Und wenn ich kein Liquidationskonzept habe, dann kann man das nur ermitteln. Und das wird ja dann retrograd. Das heißt, der ermittelt später der Insolvenzverwalter, wann eine Überschuldung eingetreten ist. Und da stellt er, dass die einzige Möglichkeit, die bestanden hat, zur Liquidation die Einstellung der Geschäftstätigkeit und die Einzelveräußerung der einzelnen Vermögensgegenstände ist. Und dann kommt es auf die voraussichtlichen Einzelveräußerungspreise an. Die sind zu schätzen. Und das Problem dabei ist, dass bei einer Liquidation in der Regel, sehr häufig, sage ich mal, zumindest bei Produktionsunternehmen, so ein hoher Abwertungsbedarf bei den Vorräten ist, weil es aus der Verfahrung heraus nicht möglich ist, den Geschäftsbetrieb bis zum Ablauf der letzten Kündigungsfrist vollumfänglich aufrechtzuerhalten. Da geht einiges in die Tonne. Und dann haben wir noch Auslaufkosten, Personalbereich, weil halt nicht jedes Vertragsverhältnis sofort beendet werden kann. Das heißt, von der Erfahrung ist es so, dass wenn ich zu Liquidationswerten rechne, sehr häufig keine Schuldendeckung vorliegt. Was aber auch kein Problem ist, weil es muss eine zweite Voraussetzung vorliegen. Da geht es um die sogenannte Fortführungsprognose. Beziehungsweise Praktiker sagen Fortbestehungsprognose in Abgrenzung zur handelsrechtlichen Fortführungsprognose. Das ist eine Zahlungsfähigkeitsprognose. Im Gesetz steht drinne: ein Schuldner ist überschuldet, wenn das Vermögen die Schulden nicht deckt. Damit meint man zu Liquidationswerten. Und dann kommt es sei denn, die Fortführung des Unternehmens ist in den nächsten 12 Monaten überwiegend wahrscheinlich. Das Wort es sei denn bedeutet, wer das in einem Prozess zu beweisen hat. Das hat der Beklagte, nicht der Insolvenzverwalter.
Okay.
Der Insolvenzverwalter muss nur...
Also der Unternehmer muss es nachweisen.
Genau. Oder der Berufsträger, wenn der Steuerberater, Wirtschaftsprüfer verklagt wird bei. Der Insolvenzverwalter kann sich's einfach machen bei. Der muss nur die fehlende Schuldendeckung zu Liquidationswerten nachweisen. Dazu muss er eine Überschuldungsbilanz aufstellen. Es sei denn, er hat eine Handelsbilanz und trägt vor, dass er überprüft hat die Bilanzansätze, ob hier irgendwelche stillen Reserven sind. Wenn er sagt, ich habe keine gefunden, ist die Beweislast beim Geschäftsführer oder beim Berufsträger nachzuweisen, dass hier doch stille Reserven drin sind, sodass ich eine Deckung habe. Aber wenn das nicht der Fall ist, geht man davon aus, dass die rechnerische Unterdeckung zu Liquidationswerten mindestens so hoch ist wie die bilanzielle Überschuldung. Und das ist eben das Indiz, was ich aus einer bilanziellen Überschuldung herleite, dass ich voraussichtlich keine Schuldendeckung zu Liquidationswerten mehr habe. Ich brauche dann eine Finanzplanrechnung. Der Prognosezeitraum ist gesetzlich mittlerweile.
Und es gibt bestimmte Bilanzposten, wo man ziemlich sicher sagen kann, da sind keine stillen Reserven.
Genau.
Das ist der, ne, also natürlich könnte man in einem Prozess und wenn man sich dagegen wehrt, kann man ganz viele Argumente bringen, aber du hast ja eben schon gesagt, Vorräte bei einem Produktionsunternehmen, die werden abgewertet. Da habe ich, ne, habe ich eben für Liquidationszwecke keine stillen Reserven drin. Das sind faktisch stille Lasten im Sinne der Liquidationsbilanz. Ne, da habe ich nichts drin.
Und der zweite Punkt sind wahrscheinlich die Personalkosten, ne, wo ich eine Rückstellung bilden muss. Das heißt, diese Praktikum-Methode, die man häufig hört, ne, ich gucke in meine Bilanz, oh, ich habe eine Überschuldung von 1 Million, ach, ich habe ja noch ein Grundstück, da sind ja stille Reserven von 1,2 Millionen drin, Überschuldung ist weg. Oder ich gucke, was glaube ich noch viel häufiger gemacht wird, zumindest hört man es immer wieder, Ich habe ja ein Gesellschafterdarlehen von 1,2 Millionen bei einer Überschuldung von 1 Million. Ich mache einfach Nachrangigkeit, dann habe ich das Thema ja auch. Also das hilft nicht, so habe ich es jetzt verstanden. Also da muss man dann ja warnen und sagen, Leute, ihr müsst euch tiefer damit.
Deshalb ist die Technik dazu. Okay. Ja? Also die Praktiker gehen übrigens nicht auf die Schuldendeckung zu Liquidationswerten, sondern müsste ein Liquidationskonzept komplett durchrechnen, ob nachher eine schwarze Null rauskommt. Das ist viel zu kompliziert. Also geht man als Praktiker auf das zweite, die Fortbestimmungsprognose. Das ist eine Zahlungsfähigkeitsprognose. Dafür brauche ich eine integrierte Finanzplanrechnung. Und zwar eine Finanzplanrechnung, die auf einer G&V-Planung beruht und einer Bilanzierungsplanung. Die Bilanzierungsplanung brauche ich normalerweise auch. Es sei denn, ich habe bloße Bargeschäfte. Aber ansonsten, um es plausibilisieren zu können, geht es ja darum, was an den Forderungen, was an Umsätzen erwirtschaftet worden ist, was geht Cash rein und was geht in die Forderung rein, das muss man nachvollziehen können. Wenn ich so eine Finanzplanrechnung habe, ist es dann doch häufiger so, dass das sich nicht so exakt dann auch entwickelt. Das ist nicht das Problem.
Weil das immer Prognosen sind. Ist ja klar, wir reden ja jetzt über einen mehrmonatigen Planungszeitraum. Genau. Das tritt natürlich in der Realität faktisch nie so ein.
Das ist übrigens auch häufig ein Argument, mit dem sich dann natürlich die Unternehmer, die planen sollten, wer sagt, in Zukunft ist ja eh unsicher, ich weiß ja auch nicht, was kommt. Aber das ist nicht das Problem.
Ne? Das ist nicht das Problem, aber plausibel muss es sein.
Man hat einen Einschätzungs- und Beurteilungsspielraum als Geschäftsführer. Es muss nur plausibel sein. Es darf nicht abwegig sein. Es darf nicht getragen von einem bloßen Wunschdenken, sagt die Rechtsprechung dazu. Ja. Es ist sehr schwer für einen Insolvenzverwalter nachher darlegen zu können. Und da geht es nicht aus der Ex-Post-Sicht, sondern aus der Ex-Ante-Sicht, dass diese Planung zu dem damaligen Zeitpunkt, aus sich ausgestellt war, unsinnig war, dass das Blödsinn war. Ja, das ist sehr schwierig. Aber das Problem ist, wenn ich keine Planrechnung habe, dann kann ich sie nicht nachweisen, dann komme ich in eine Beweislastverteilung rein. Ja. Und dann haben wir das nächste bei. Wenn ich eine positive Bilanz habe und ich habe auch immer in den vergangenen Jahren Gewinne erwirtschaftet, wenn ich das sozusagen nach diesem System einmal durchmache, dass ich eine Überschuldungsbilanz aufstelle zu Liquidationswerten, dann kann es sogar sein, dass Unternehmen, die eigentlich bombig dastehen, keine Schuldendeckung zu Liquidationswerten haben aufgrund exorbitant hoher Auslaufkosten, Personalbereich mit Sozialplanungssprüchen etc., dass man die auch als überschuldet ansehen würde, weil eben der Geschäftsführer keine integrierte Finanzplanung erstellt hat. Da gibt es sozusagen einen Punkt, dass das rettet. Und zwar, die Zahlungsunfähigkeit muss ich immer im Blick haben. Bei der Überschuldung sagt man, wenn ich die sogenannten drei Sonnenscheinkriterien habe, brauche ich mir als Geschäftsführer keine Gedanken drüber machen.
Sonnenschein ist,
wenn ich in der Vergangenheit immer Gewinne erzielt habe, wenn ich mich unproblematisch finanzieren konnte und keine bilanzielle Überschuldung droht, dann gibt es keinen Grund zu zweifeln, dass hier irgendwie in Zukunft irgendein Problem sein könnte. Es sei denn, ich erwarte das, weil ich weiß, dass eine Kreditlinie gekündigt worden ist oder so weiter. Ich darf mich deshalb nicht dumm stellen bei. Aber es ergibt sich nicht aus den Ergebnissen der Vergangenheit in die Zukunft projiziert, dass das ein Problem ist bei. Ja? Und deshalb fangen wir bei uns im Hause HLB und BKS schon mit dem Warnhinweis an, wenn die Sonnenscheinkriterien nicht vorliegen. Weil dann müsste eigentlich, wenn man streng nimmt, auch schon eine Überschuldungsprüfung durchgeführt werden, wo man sehr häufig nicht zu einer rechnerischen Schuldung zu Liquidationswerten kommt, sodass wir nur dringend empfehlen können, eine integrierte Finanzplanrechnung zu machen. Da kommt folgendes Problem. Wenn der Steuerberater sieht, ich habe einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag und meint, durch eine Rangrücktrittserklärung die bilanzielle Unterdeckung damit sozusagen ausgleichen zu können, dann sage ich, nein, die bilanzielle Überschuldung kam doch von Verlusten der Vergangenheit. Das ist ein Warnhinweis. Und die bilanzielle Überschuldung mag zwar beseitigt werden oder überdeckt werden durch den Rangrücktritt, aber die rechnerische Überschuldung zu Liquidationswerten wahrscheinlich nicht. Denn aufgrund des Abwertungsbedarfs der Vorräte und der Auslaufkostenpersonalbereich selber reicht es wahrscheinlich nicht aus. Da muss man schon sicher sein, indem man eine Liquidation mal durchrechnet bei ob denn dieser Rangrücktritt für die Schuldendeckung zu Liquidationswerten ausreicht.
Und jetzt mal in dem Beispiel, was du eben sagtest, ich habe 1 Million nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag und ein Gesellschafterdarlehen 1,2 Millionen. Also ja, das ist so gerade ein bisschen was höher.
Ein bisschen drüber.
Und da trete ich im Rang zurück als Gesellschafter mit dem Darlehen. In der Regel kann das nicht ausreichen.
Das reicht nicht aus.
Und dann ist der Geschäftsführer halt genau in diesem Problemfeld. So kann er es nicht lösen. Das reicht nicht.
Also er braucht die Planung mit allen Unsicherheiten. Vielleicht zwei Aspekte oder zwei Fragen dazu. Jetzt ist ja meistens, dass man plant oder den Abschluss aufstellt im März etc. Da kommt natürlich dann noch Going Concern mit rein, ob man überhaupt so aufstellen darf. Aber dann plant man ein Jahr weiter oder zwei, beziehungsweise jetzt hattest du gerade schon gesagt, Rüdiger, läuft es vielleicht nicht so gut oder die Planung wird nicht erfüllt. Wie oft muss ich es denn kontrollieren?
Okay. Also zurück erstmal zur kurzfristigen Finanzplanung. Das war für die Frage der Zahlungsunfähigkeit revolvierend. Das heißt, Detailplanungstiefe ist wöchentlich und jede Woche, wenn eine abläuft, eine neue.
Weil dann ist auch der Stress ja hoch, glaube ich. Ne?
Aber jede Woche dranlegen. Bei der mittelfristigen Finanzplanung.
Genau, und die Dauer ist 13 Wochen. Wir sagen, also der Planungshorizont sind immer 13 Wochen und jede Woche, die abgelaufen ist, wird ersetzt durch eine neue. Ich mache das die ganze Zeit.
Rechtsprechung, 3 Wochen zur Abgrenzung selber. Ja. Aber wir verlängern das, damit wir nicht sozusagen überraschend in die Zahlungsunfähigkeit reinkommen. Die Frage der insbesondere Vorbestellungsprognose ist der Planungszeitraum gesetzlich definiert, 12 Monate. Und da geht es nicht ab dem Abschlussstichtag, sondern immer ab dem Beurteilungsstichtag. Und der ist immer heute. Man beurteilt immer, bin ich heute insolvent. Und dann brauche ich für die nächsten 12 Monate. Und wenn ich nur für die nächsten 12 Monate mache, dann reicht morgen der Zeitraum nicht aus. Deshalb sollte man immer das Laufen das folgende Geschäftsjahr haben. Und am Ende eines Jahres sollte man dann das übernächste Jahr planen, dass ich immer 2 Jahre habe. Das laufende, das folgende Geschäftsjahr. Wenn dann der 31.12. ist, sollte ich dann nicht nur das folgende Jahr haben, denn sobald der 2.1. ist, reicht es nicht mehr aus für das laufende Jahr, sondern das nächste Jahr. Das reicht aus. Und ansonsten eine Soll-Ist-Überprüfung.
Vielleicht noch ganz kurz, wahrscheinlich dann auch je von der Größe des Unternehmens kann man dann gucken, je weiter ich natürlich in die Zukunft schaue, am Anfang vielleicht detaillierter, dann vielleicht monats- oder quartalsweise je nachdem wahrscheinlich auch, wie gestresst mein Unternehmen ist. Ne?
Also das IDW spricht davon, dass sozusagen der Detaillierungsgrad abhängig von dem Krisenstadium ist. Ja. Also man kann das auch quartalsweise machen, aber ich würde es trotzdem monatsweise machen. Die monatsweise hat den Vorteil, dass ich sozusagen nur einen Zeitraum, es geht eigentlich ja darum, ob ich in Planungszeitraum zahlungsunfähig werde. Weil die Frage der Zahlungsunfähigkeit eine Frage ist, ob ich eine Unterdeckung innerhalb von 3 Wochen sozusagen ausgleichen kann. Könnte es bei einem Monatstaktum für die mittelfristige Finanzplanung so sein, dass doch in einem Monat möglicherweise eine Zahlungsunfähigkeit eintritt? Aber dann müsste man runtergehen auf Wochenplanung. Das braucht man nicht. Deshalb verlängern wir die 3 Wochen, kurzfristige Finanzplanung, auf 13 selber, weil es nicht hundertprozentig sicher ist selber bei der mittelfristigen, aber Monats, also verlängern als Monat würde ich selber nicht machen.
Okay. Ja? Und wenn man, da muss man ja auch mal sagen für die Praxis, das klingt ja alles total kompliziert und detailliert etc. Aber wenn ich das System einmal aufgebaut habe und einmal mich hingesetzt habe und es eingerichtet habe, dann ist das Befüllen des Systems nicht mehr so schwierig. Ich muss das die ganze Zeit machen. Und ich muss natürlich auch gucken, da sagtest du ja gerade schon, das muss ja vielleicht nicht so eintreten.
Genau.
Also das Abweichen von soll, also meiner Prognose, und ist Realität. Da muss ich natürlich schauen, wenn ich Abweichungen sehe, dass ich dann auch nochmal dort reingehe in meine Prognosen und das Ganze nochmal nachfeile. Aber auch das ist, wenn das System steht, nicht so aufwendig. Also einmal am Anfang sich mal vernünftig Gedanken machen, auch mal ein Wochenende dafür opfern und sagen, so, jetzt muss ich mich da mal hinsetzen und muss ein vernünftiges Planungssystem und Prognosesystem aufstellen. Da brauche ich auch Hilfe für.
Genau.
Das kann ich, also da kann man, also ein Geschäftsführer der ganz normal jetzt 10 Jahre lang sein Geschäft geführt hat, sein Unternehmen geführt hat und 10 Jahre lang war alles total tipptopp. Und jetzt gerät der in die Krise. Von dem kann man ja nicht erwarten, dass der selber sich ausdenkt, wie so eine integrierte Finanzplanrechnung funktioniert. Muss er auch nicht. Ne? Also da kann er sich ja helfen lassen. Aber wenn es dann steht, dann kann es die ganze Zeit revolvierend befüllt werden.
Es gibt auch Tools, die man kaufen kann. Es gibt ja Programme oder so weiter. Ja, damit man sich damit beschäftigt. Natürlich ist das, wenn man das am ersten Mal macht, ist das jetzt nicht so, dass das richtig spannend ist. Das gebe ich ja zu.
Das heißt aber, dann ist es ja cleverer. Ich beschäftige mich mal mit dieser integrierten Finanzplanung oder Planung, die ja dann Bilanz, G&V und Liquiditätsplanung umfasst. Mhm. Nochmal, wenn ich noch nicht so im Stress bin, wenn ich vielleicht noch gute Zeit habe, baue es auf, brauche vielleicht nicht so detailliert und habe es dann laufen, als wenn es sowieso schon drunter und drüber geht, sage ich jetzt mal, und dann auch noch mir, Rüdiger, du sagst, oh, mach erstmal eine Planung, dann komme ich wieder. Das ist natürlich
schlecht.
In
der Krise hat man tatsächlich noch ganz andere Probleme. Und wenn man dann sozusagen einen Berater hat, der sagt, ja, aber Sie brauchen eine Planrechnung etc. oder so, wird das auf einmal zu viel. Das heißt, die Planung, die Tools, die braucht man vorher schon. Ja? Mhm. Dann ist es alles ein bisschen entspannt dabei. Nochmal zur Abweichung selber. Nicht jegliche kleinste Abweichung führt zur Änderung. Es geht um die Frage, ob die Gesellschaft in der Lage ist, ihren laufenden Zahlungspflichten nachzukommen. Und wenn ich bei einer Abweichung der Umsätze zum Ergebnis komme oder so weiter, einmal sozusagen grob geschätzt über den Planungszeitraum oder so weiter reicht die Cash-Reserve aus, brauche ich das nicht ändern. Es müssen schon wesentliche Abweichungen sein, die das Ergebnis ist, die Gesellschaft ist nach überwiegender Wahrscheinlichkeit in der Lage, ihren laufenden Zahlungspflichten im Prognosezeitraum nachzukommen. Darum geht's.
Und wenn man dann, also wir haben ja beide schon Fälle gesehen, Rüdiger, wo solche Prognosen, ich sag mal, bewusst falsch aufgestellt wurden. So, das, und man sieht das sofort. Also dann sieht man sofort, auf einmal werden dort Umsatzsprünge eingeplant. Ne? Auf einmal mache ich 25% mehr Umsatz als im Vorjahr. Und wir drei wissen ja, wir befinden uns jetzt gerade in einer Rezessionslage. Ne? Alle Unternehmen müssen jetzt gerade mal schauen, sich sortieren und kämpfen darum, dass gut läuft. Also wenn jetzt jemand so eine Planrechnung vorlegt und sagt, ja klar mache ich 25% mehr Umsätze, dann sieht man sofort, nee, das ist Quatsch. Das sind aber auch wirklich, das sind die bösen Fälle. Die normalen Fälle sind ja, da wird eine ganz normale und realistische, vielleicht sogar ein Tucken zu negative Planung aufgestellt, weil der Geschäftsführer auch weiß und die Hinweise ernst nimmt, dass er sich ja gerade in der Krise befindet und der will dann da auch nichts falsch machen.
Das eine ist Geld, das andere ist Freiheit im Worst Case wahrscheinlich.
Genau. Man kann das sogar noch erweitern in eine Norm Case, Worst Case und Best Case Planung oder so weiter, erwartet aber die Rechtsprechung nicht.
Okay, also das brauche ich
aber
nicht.
Aber was man empfehlen kann, ist, dass man die Annahmenprämissen auch einmal schriftlich niederschreibt oder so weiter. Weil da können nachher natürlich dann Streitigkeiten drüber kommen. Wie kamen Sie drauf, dass der Umsatz so und so und was das ist? Das muss man dann auch irgendwie begründen können. Die Begründung muss nicht so sein, dass das einzige Ergebnis ist, genau diese Planung. Es muss nur begründbar sein, es muss plausibel sein. Plausibel bedeutet nachvollziehbar, es muss konsistent und widerspruchsfrei sein. Und dann reicht das auch aus. Und jetzt kommen wir zu diesem Risikofrüherkennungssystem, was Paragraph 1 StaRUG sagt. Im Prinzip geht es da um den Zeitraum der drohenden Zahlungsunfähigkeit. Okay. Wenn ich eine drohende Zahlungsunfähigkeit die nächsten 12 Monate habe, habe ich eine negative insolvente Fortbestimmungsprognose im Rahmen der Überschuldungsprüfung und bei nicht bestehender Schuldendeckung zu Liquidationswerten bereits in Überschuldung. Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung ist ein Insolvenzantragstellungspflicht. Es gibt aber auch einen Insolvenzeröffnungsgrund, der ein Antragsrecht ist. Und das ist die drohende Zahlungsunfähigkeit. Und weil die drohende Zahlungsunfähigkeit häufig in den letzten 12 Monaten auch schon bereits zu einer Überschuldung umschlägt, ist das Relevante der Zeitraum von 13 bis 24 Monaten. Weil der Gesetzgeber sagt, drohend ist man Zahlungsunfähigkeit, wenn man nicht in der Lage ist, in der Regel 24 Monaten seiner Zahlungspflicht nachzukommen.
Aber dann brauche ich noch nicht, du hast es jetzt verstanden, brauche ich noch nicht den Antrag stellen.
Nein, ich kann.
Ich kann. aber ich brauche nicht, wenn es nur droht, wenn ich weiter bin, mehr als drohen, dann muss ich.
Aber wenn sie droht in den nächsten 12 Monaten, bin ich unter der Unterstellung einer nicht vorhandenen Schuldendeckung zur Liquidationswert, es kann mal Fälle geben, dass das da ist, müsste man durchrechnen, bin ich aber bereits in der Antragstellungspflicht über Schuldung drin. Aber der Gesetzgeber möchte, dass rechtzeitig Anträge gestellt werden bei und man auch die drohende Zahlungsunfähigkeit im Blick hat mit den 24 Monaten. Da muss man keinen Antrag stellen, kann aber auch schon in ein Insolvenzverfahren reingehen oder man kann auch Instrumente der Starrung nutzen. Das ist das vorinsolvenzrechtliche Restrukturierungs-Sanierungsverfahren selber. Das ist kein Insolvenzverfahren, man kann aber Instrumente davon nutzen bei. Und da kommt das her, da steht in Paragraph 1 Starrung drinne, diese Risikofrüherkennungspflicht selber. Mhm. Und damit meint man, die intensive Finanzplanung erweitert man einfach noch um ein Jahr.
Genau.
Um ein Jahr.
Dann okay, bin ich
nicht, genau, 24 Monate. Und damit die 24 Monate nicht sofort wieder ablaufen, würde ich sagen, das laufende, das folgende und das nachfolgende Geschäftsjahr. Das ist der Kernbestand der Risikofrüherkennung. Und dann sollte man sozusagen ja eine Matrix haben, was es für Risiken gibt, bestandsgefährdende, nicht bestandsgefährdende, um das sozusagen noch vorzuverlagern, weil wenn irgendwelche Ereignisse eintreten, sind sie nicht sofort liquiditätswirksam, sondern erst künftig. Ja, dass man sich überlegt, muss ich die Finanzplanung überarbeiten? Das könnte zum Beispiel sein, wenn ich einen Hauptkunden habe und der auf einmal nicht mehr rechtzeitig zahlt. Zahlungsstockung oder so weiter.
Mit dem ich 60% genau. Umsatz habe oder irgendwie sowas. Oder 40 reicht ja vielleicht und dann weiß ich, der fällt weg.
Mit einer Risikomatrix, was ist bestandsgefährdend, was ist entwicklungsbeeinträchtigend und welche entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken, die zusammen bestandsgefährdend sein können, gibt es, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass beim Eintritt, und das sollte man dann auch im Blick haben bei. Und das ist sozusagen das mit dem Risikofrüherkennungssystem.
Wobei da ja interessant ist, diese Fragen, glaube ich, wird sich ja jeder Geschäftsführer sowieso stellen. Ne? Also viele kennen ja ihr Geschäft, hoffe ich wenigstens, oder die meisten ist es auch tatsächlich so. Die wissen ja ihre Risiken. Wichtig ist ja nur dann, dass sie sich einfach mal die Viertelstunde oder halbe Stunde Zeit nehmen und es dokumentieren.
Genau, es geht um die Dokumentation.
Ich glaube, das ist ja, weil wenn ich anschließend ja. aus welchen Gründen auch immer doch mal vor Gericht lande, geht's ja sehr häufig auch um Dokumentationsfragen.
Das ist völlig richtig. Also das ist eine Absicherung für einen selber. Ich glaube aber auch, wenn man das wirklich ernst nimmt an der Stelle, hilft die Dokumentation einfach für sich selber auch Klarheit zu schaffen. Denn sobald ich anfange, etwas niederzulegen und einfach mal mir die Viertelstunde Zeit nehme, dann wird das Risiko, was ich vielleicht ansonsten irgendwie übersehen würde und schlabbern würde, das wird auf einmal sichtbar. Ne? Das ist also,
man beschäftigt sich anders
damit. Das kennt jeder. Ne? Das ist ja der simple Vorgang eines Einkaufszettels, den ich schreibe. Also wenn ich mich hinsetze und sage, komm, was will ich denn jetzt einkaufen, dann wird das auch besser sein, als wenn ich einfach mal losgehe.
Ja, ich habe dann immer was vergessen. Also ich habe immer irgendwas, also ich denke immer, brauchst du nicht aufschreiben, da kannst du wohl dran denken, selbst bei 5 Sachen
eins. Und wenn man das einmal aufschreibt und dann, was man aufgeschrieben hat, durchliest, dann kann man zum Ergebnis kommen, oh, da sind ja Widersprüche drin, das überzeugt mich nicht. Und wenn man sich nicht selbst überzeugen kann, wie will man andere überzeugen? Das muss schon für einen selbst auch überzeugend sein. Ja. Und ja, Spontaneinfälle oder so weiter, mal das. Ja, wenn man das sozusagen miteinander verbindet, könnte großer Unsinn rauskommen.
Aber wollen wir nochmal, Paragraph 1 Starrung, da steht das drin, Risikofrüherkennungssystem. Genau. Das ist eine Pflicht.
Das ist eine Pflicht.
Ist eine gesetzliche Pflicht. Muss jeder Geschäftsführer, jedes Unternehmen muss das machen.
Genau.
Und da gehört eine Planung eigentlich zu. Ne?
Und das ist ja, deswegen kann man auch sagen, also wir wiederholen uns an der Stelle, aber es ist wichtig nochmal, ne? Wenn wir sehen, ein Unternehmen ist in der Krise, dann geben wir den Hinweis. Aber eigentlich hätte das schon längst auffallen müssen. Also eigentlich, wenn wir anrufen beim Geschäftsführer und sagen, wir müssen reden, dann hätte er es früher erkennen müssen. Also eigentlich müsste er antworten mit, ja sicher können wir reden, habe ich auch schon erkannt. Und ich kann
Wir sind dabei.
Ich kann Ihnen auch zeigen, an welcher Stelle wir stehen.
Ja? Ja. Was ich gerne mal ansprechen möchte, was interessant ist, diese Pflicht zur Risikofrüherkennung, die auch eine Pflicht zur Krisenmanagement darstellt, weil nicht einfach nur erkennen, sondern es ist dann auch die Pflicht zu reagieren, obwohl das Gesetz nicht sagt, was. Aber es ist in Paragraph 1 Starrung und Da kommt natürlich dann in Betracht, ein Stauverfahren zu machen oder alle anderen Sachen auch. Das ist die Frage oder so weiter. Wenn ich dagegen verstoße, was hat das für eine Konsequenz? Was wir zunächst besprochen haben mit Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung ist relativ klar. Das ist strafbewehrt und ganz klar Haftung. Mhm. Ja? Wie ist das, wenn ich gegen die Risikofrüherkennungspflicht verstoße? In der Insolvenzverwalter-Szene wird darüber nachgedacht, ob ich nicht sowas geltend machen kann wie ein Restrukturierungsverschleppungsschaden. Aber da ist die Beweis,
also nicht nur Insolvenzverschleppung,
sondern Restrukturierungsverschleppung. Aber da ist das große Problem, dass der Insolvenzverwalter dann nachweisen müsste, wenn man das rechtzeitig erkannt hätte, mit welchen Instrumenten hätte man die Krise denn dann beseitigen können? Und das ist schwer, weil die Beweislast beim Geschäftsführer liegt, beim Insolvenzverwalter liegt, das nachzuweisen. Ja. Ja? Aber das ist theoretisch möglich. Aber
und der Gedanke, ganz kurz, ich will das ganz kurz einhaken, ja? Der Gedanke führt ja ganz kurz zu der Erkenntnis, dass Insolvenzverwalter, die sind nicht die Freunde vom ehemaligen Geschäftsführer, der dann dort irgendwie in der, im Sturmhagel steht. Ne? Das sind nicht die Freunde. Die denken über sowas nach. Die denken, wie kann ich noch Geld für die Masse
besorgen? Ich hätte in der Szene nachgedacht, aber die praktische Relevanz ist in einem anderen Bereich, weil der Insolvenzverwalter es ihm sehr schwer fällen wird, nachzuweisen, dass mit welchen Instrumenten die Sanierung gelungen wäre, weil sie ist ja nicht gelungen, weil man ist ja insolvent bei. Sondern wenn nachher dann eine Sanierung durchgeführt wird von einem neuen Geschäftsführer, weil die Gesellschafter mit dem alten nicht so richtig einverstanden waren und dann die Sanierung gelingt, dann ist es für den neuen Geschäftsführer, der dann die Anweisung von den Gesellschaftern bekommt, einfacher, den alten Geschäftsführer wegen eines Restrukturierungsverschleppungsschaden haften zu nehmen. Weil er kann ja sagen, die Instrumente, die ich genutzt habe, die dazu geführt haben, die Krise zu beseitigen, weil hättest du auch nutzen können. Nur dafür hättest du es früher erkennen müssen. Nur und du hast es verschlafen. Da geht das durch. Da haben wir nicht das Beweisproblem. Das heißt, das ist nicht die Frage des Insolvenzverwalters, sondern die Frage geglückter Sanierung, aber verschleppt die Sanierung, nicht rechtzeitig begonnen vom alten Geschäftsführer, ein Sanierungsprofi beauftragt, der hat's hinbekommen und dann macht man sich Gedanken, da hätten wir doch 1-2 Jahre Verluste vermeiden können und dann ist und das wirklich viel, etwas, was durchgehen kann.
Und noch viel einfacher ist ja genau diese Geltendmachung von Restrukturierungsverschleppungsschäden, wenn es gar kein sinnhaftes Früherkennungssystem gab.
Ja, natürlich.
Wenn das nämlich gar nicht aufgestellt wurde, dann ist ja auch klar, dann hat man schon automatisch deswegen zu spät erkannt, dass man in eine Krisensituation reingeraten ist. Wenn dann der Geschäftsführer ausgetauscht wird, und das sind ja, wenn wir mal
der neue Kennster,
genau. Und wenn wir mal überlegen, das sind keine seltenen Fälle.
Nein, das sind keine seltenen Fälle. Das sind die ohne Insolvenz, die Sanierung gelungen ist bei. Genau. Und das kann richtig teuer werden. Das kann für den Geschäftsführer richtig teuer werden, für den Alten. Ja. Der meinte da so weiter, sich nicht an § 1 Stauk halten zu müssen.
Das heißt, in der Krise, also für den Geschäftsführer hilft nicht Prinzip Hoffnung, es wird schon irgendwie gut, sondern ich muss ganz aktiv handeln.
Ja.
Ich muss Planung machen, Risikofrüherkennung, etc. pp.
Die ganze Zeit im Blick behalten.
So. Und dem kann man ja nur empfehlen, Rüdiger, das waren jetzt ja schon Staruk etc. Gibt sicherlich die einen oder anderen Fallstrick, um da keine Fehler zu machen. Auch wenn es dann vielleicht den einen oder anderen Euro kostet, sich wirklich beraten zu lassen. Einmal, um sich selbst zu schützen, aber auch um vielleicht das Beste fürs Unternehmen noch rauszuholen, was möglich ist.
Wenn die Beratung dazu führt, dass man danach ein vernünftiges System aufgestellt hat, mit dem das Unternehmen auch handeln kann, also wo die Abteilung Rechnungswesen halt auch Daten zuliefern kann und die werden dort eingestellt in das System. Und dann gibt's halt jede Woche gibt's dann eine entsprechende Revision. Man guckt einmal auf das System drauf, denkt sich, okay, wir sind irgendwie in der Prognose drin, ein paar Abweichungen nach da und dort, aber man guckt da einfach mal drauf. Wenn man dieses System eingerichtet hat durch eine solche Beratung, dann hat man ganz, ganz viel gewonnen. Das hat sich ja der Gesetzgeber auch nicht einfach nur zum Spaß ausgedacht, um Geschäftsführer zu gängeln.
Nein, genau.
Ne? Sondern der Gesetzgeber hat ja gesehen, das ist ein sinnvolles Instrumentarium, um dafür zu sorgen, dass Unternehmen sehr früh erkennen, wenn eine Krise droht, um schon frühzeitig zu handeln. Damit man erst gar nicht in diese ganz schlimmen, Fälle, da will ja gar keiner reingeraten.
Sanierung kostet häufig auch Geld. Und wenn die Substanz verfrühstückt wird durch die Fortführung der Geschäftsfähigkeit und man dann den Insolvenzantrag stellt, ja gut, da kann der Verwalter in solchen Fällen auch nichts mehr machen. Da können Sie nur noch einstellen, weil die Substanz verfrühstückt ist. Da geht nichts mehr. Man muss rechtzeitig reagieren. Und das will der Gesetzgeber bei. Und was wir hier erklären, ist die Anknüpfung an sozusagen die Rechtslage selber. Welche Paragraphen? Wie wir? Es reicht aber aus, wenn der Geschäftsführer, ich brauche eine kurzfristige Finanzplanung oder eine mittelfristige Finanzplanung, wie lange sollte die sein, wie sollte die aufgebaut sein, ja, dann ist er safe. Dann brauchen wir nicht, um das zu erklären und so weiter. Das ist nur der Anknüpfungspunkt, Paragraph sowieso. Daraus kommt das selber, damit man Verständnis hat, dass das nicht einfach nur ist, könnte ich machen, sollte ich machen, vielleicht auch nicht, sondern dass, wenn ich das nicht mache, ist tatsächlich Konsequenzen hat aufgrund von Verstößen gegen gesetzliche Bestimmungen.
Jetzt mal die Frage, ist ja auch im Mittelstand, wo wir häufig unterwegs sind, habe ich nicht nur eine rechtliche Einheit, sondern ich habe häufig Gruppen- oder Konzernstrukturen. Müsste ich da die Planung auf Konzernebene, ist das auch, oder für jedes Unternehmen wohl einzeln machen? Oder muss ich es zusammenführen? Also man hat ja häufig, kriegt es immer mit in der Krise, dann ist ja, es sind ja rechtliche Einheiten, die einzelnen Unternehmen, für die wahrscheinlich jedes Mal wieder das, was wir gerade alles mal so diskutiert haben, anzuwenden ist. So, und häufig hat man ja, aber wird man dann ja nur noch getrieben, in der Einheit, in dieser Gesellschaft rechtlich ist Liquidität und in der brauche ich sie aber im Konzern, also bezahlt die mal und dann machen wir es über Darlehen. Wahrscheinlich nicht die beste Idee, oder?
Nee, das ist also die Rechnung und die Planung muss natürlich schon so aufgebaut sein, dass ich jede einzelne Einheit abbilde und es konsolidiere. Also so funktioniert's. Und nur so funktioniert's ja. Also das Schlimmste ist ja, wenn ich quasi einfach versuche, nur oben irgendeine Planung zu machen, ohne dass ich mir die einzelnen Sachen anschaue.
Ja.
Und die einzelnen Gebilde und juristischen Gebilde. Das funktioniert auch gar nicht. Ich muss wissen, wo es herkommt. Und das Beispiel, was du sagst, ist ja schon, das sorgt ja im Zweifelsfall für eine Überschuldung. Weil, ja, also das Darlehen, was ich bekomme, weil die eine Liquidität hat, ne, das, also da wird ja automatisch zu einer Verbindlichkeit. Also ne, für den einen ist eine Forderung, für den anderen aber eine Verbindlichkeit.
Ich kann mal sagen, wo das Problem ist bei. Einmal zur Erklärung, Alexander und ich, wir machen sehr viel auch Berufsträgerregresse.
Ja.
Das heißt, Klagen des Insolvenzverwalters. Da sehen wir auch Planrechnung selber. Wir haben da häufiger tatsächlich, wenn es Unternehmensgruppe ist oder so weiter, liegen dann Konzernplanungen vor. Wobei dann nicht aufgrund der Planung sehen können, ist das sozusagen erstmal auf der einzelnen Gesellschafterebene geplant worden, dann konsolidiert worden oder ist das nur eine Planung bei. Es geht bei den Insolvenzantragstellungsgründen um den Rechtsträger selber. Ja. Und natürlich kann man
jeder einzelne.
Und natürlich kann man sich überlegen, ja, wenn die Gesellschaft an sich sozusagen mittelfristig in der Lage ist, ihren laufenden Zahlungspflichten nachzukommen, dann muss doch bei der einzelnen Gesellschaft auch der Fall sein. Und da kommt ein kleiner Knackpunkt rein selber. Und zwar, wenn ich eine Tochtergesellschaft habe, wenn man die durchplanen würde und würde zum Ergebnis kommen, das reicht dann nicht aus, die braucht Gesellschafterleistung selber. Aha. Dann würde man in der Konzernplanung einfach unterstellen, dass die Mutter möglicherweise Geld von einer anderen Tochter verwendet, um die Lücke zu decken. Da sagt der Bundesgerichtshof, wenn es sich um eine Lücke handelt bei der Gesellschaft, was zu decken ist, durch die Gesellschafterin brauche ich eine harte Patronatserklärung. Das heißt, die bloße, unverbindliche Absichtserklärung, eine Lücke zu schließen, reicht nicht aus. Es gibt einen Ausnahmefall bei Start-up-Unternehmen, aber ansonsten verlangt die Rechtsprechung eine rechtliche Verpflichtung der Mutter, diese Lücke zu schließen. Und das kann ich nicht erkennen, wenn ich eine Konzernplanung nur alleine habe. Dann weiß ich nicht auf der
wo ist die Lücke?
Genau, bei welcher Gesellschaft. Und dann muss das unterlegt werden, dass man sich verpflichtet, sie zu schließen. Oder man schließt sie. Ja? Ansonsten habe ich eine negative Planung. Weil jederzeit könnte natürlich die Mutter die Reißleine ziehen. Und dann habe ich nicht die 12 Monate sicher.
Und wir sehen es ja auch ganz häufig, dass wir nicht immer nur die 100% Gesellschaftsbeteiligungen in den Konzern gebeten haben. Das haben wir auch im Mittelstand häufig der Fall. Ne? Das ist, ne, dass wir halt immer wissen, okay, wir haben oben eine Mutter und die hat Töchter und Enkel und überall ist quasi, ne, die 100% Beteiligung gegeben. Aber wir haben auch ganz häufig eben nicht die 100% Beteiligung, auf welcher Ebene auch immer. Enkelgesellschaften, Tochtergesellschaften, auch bei der Mutter ist es ja. Ne? Und deswegen sagt der BGH das ja auch so. Ja, wir brauchen eine klare Verpflichtung, eine bloße Absichtserklärung oder anders sogar noch, dass die praktische Übung der Vorjahre, also wenn eine Lücke schon mal da war, dann wurde die schon geschlossen. Mhm. Und dann kann ich vielleicht auf der Enkelgesellschaftsebene darauf hoffen, dass das auch wieder passieren wird. Das reicht nicht aus.
Nicht aus.
Das ist okay. Also insofern, ich finde es allerdings auch tatsächlich, also Konzerngebilde sind natürlich komplizierter als die eine Gesellschaft, die ich habe. Das liegt natürlich einfach auch, das ist ja immanent. Ne? Und deswegen ist dann auch das Planungsinstrumentarium, was ich habe, komplizierter. Ich finde allerdings, das ist nicht so schlimm, wenn man das System wiederum einmal gut aufgestellt hat. Wenn man wieder in der Lage ist, wo kommen die Zahlen her, wo kommen die Informationen her, worum muss ich mich kümmern? Bei einem großen Konzern muss ich mich um mehr kümmern, wenn ich Geschäftsführer der Konzernmutter bin, als bei einer Einzelgesellschaft. So ist das halt. Ne? Das
Ich kann mal eins erwähnen, aber also bei der Frage der Zahlungsunfähigkeit gibt es Gerichtsentscheidungen selber, die sagen oder so weiter, wenn ich ein Cashpooling habe, dann kann ich das mit der Konzern, also die kurzfristige integrierte Finanzplanung kann ich über Konzern machen, habe ich aber ein Cashpooling. Dann ist das ja auch so, dass das vereinbart ist, dass das sozusagen Zutriff nimmt. Das ist nicht das Problem. Ansonsten für die mittelfristige Finanzplanung, dass ich nur Konzern plane. Zumindest bei den Gesellschaften, wo möglicherweise eine Unterdeckung eintreten könnten, weil sie möglicherweise defizitär sind oder so weiter, würde ich zumindest da extra noch planen. Bei der Cash-Cow halte ich es nicht unbedingt für erforderlich.
Ja genau so.
Vielleicht den Aspekt noch mal einmal, weil du den Cashpool angesprochen hattest, kann ich bei der kurzfristigen Finanzplanung machen. Jetzt haben ja viele so einen Cashpool, um einfach die Finanzierungskonditionen zu optimieren etc. Sollte man den fortführen in der Krise oder sollte man sagen, nee, in der Krise hören wir mal auf, weil vielleicht ganz andere Risiken aus dem drohen mit Gesellschafterdarlehen etc.
Genau, das ist das Thema.
Genau, das ist 135 der Insolvenzordnung. Gesellschafterdarlehen, gesellschaftergleiche Leistung selber. Das, was zurückgeführt worden ist in den letzten 12 Monaten vor dem Insolvenzantrag, fechtet der Insolvenzverwalter an. Man guckt sich dann die Verrechnungskonten an und guckt sich an, was war der Höchststand der letzten 12 Monaten vor dem Insolvenzantrag und guckt sich an, was ist bei Insolvenzantragstellung selber. Und das will ich haben.
Und das kann im Cashpool natürlich
das kann richtig viel werden.
Richtig viel sein. Selbst wenn ich das Geld wiedergekriegt habe, muss ich es möglicherweise zurückzahlen.
Und wenn ich das mache, genau wie du sagst, Oliver, wenn ich das mache und den Cashpool einfach fortführe und wenn eine Gesellschaft in die Krise gerät und deswegen in die Insolvenz gerät, dann zieht die anderen einfach deswegen mit hinein. Das ist, wenn der, also selbst wenn die anderen gesund sind, wenn das ausgeglichen wird, muss im Cashpool, und das ist eine namhafte Größe, dann haben ja die gesunden Unternehmen direkt ein Problem.
Aber auch da hilft uns dann die Planung wieder, weil wir richtig wissen, frühzeitig erkennen, die Gesellschaft, Einheit oder mehrere sollten wir vielleicht aus dem Cashpool nehmen.
Ja. Das ist das. Also wir sagen nicht, dass das an sich abzulehnen ist, weil irgendwann am Ende theoretisch ein Insolvenzverfahren stehen kann. Nein, natürlich kann man durch Geld sparen, das andere ist oder so. Wie geht man mit Organschaften um solche Organschaften? Da sollte man auch rechtzeitig reagieren. Das heißt, mit einem Cashpooling und um solche Organschaft einfach in die Insolvenz reinzulaufen, kann ziemlich übel ausgehen.
Ja, genau. Ja.
Das heißt, rechtzeitig reagieren. Deshalb die Planrechnung, dann kann man auch rechtzeitig einen Berater holen und rechtzeitig noch irgendwas machen.
Also letztendlich, also ich glaube, wenn man das mal so zusammenfasst, wir haben ja ganz viel über Planung gesprochen.
Das ist das A und O.
Das A und O. Also das ist, und wir sehen ja nun mal, man kann ja mit der Großwetterlage in Deutschland kann man derzeit nicht so richtig zufrieden sein. Das sieht jeder. Wir sind nicht so richtig in der formalen Rezessionslage, aber ja, wir schrammen ja aber die ganze Zeit da lang. Die Planungen für dieses Jahr liegen irgendwie plus 0,2 sind es jetzt, glaube ich. Ja. Ne? Das ist ja kein befriedigendes Wirtschaftswachstum. Und wenn das die Gesamtsituation ist, muss man ja jetzt kein Wirtschaftsnobelpreisträger sein, um klar zu haben, dann muss ja die Unternehmen irgendwo treffen. Die sind nicht in der Wachstumsphase. Das heißt also, man kann jetzt mal generell sagen, das ist jetzt gerade eine allgemeine Krisensituation in unserem Land. Und damit natürlich auch ein guter Hinweis dafür, dass ich jetzt anfangen muss, meine Planung aufzustellen, wenn ich sie noch nicht habe.
Und dann muss man sich mal vorstellen oder so weiter, wenn man einen Jahresabschluss hat mit nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag, ups, wir machen mal eine Rücktrittserklärung, das war's. Nein.
Genau. Naja, das habe ich jetzt mitgenommen, aber diese Methode reicht nicht, genau. Um den Geschäftsführer dann auch aus der Schusslinie.
Ich sage, schadet nicht. Ja. Schaden tut's nicht. Genau. Aber das ist nicht darauf,
worauf es ankommt. Aber das reicht nicht.
Das reicht nicht. Das ist einfach nur ein Krümelchen, was man da macht. Nichts Falsches, aber auch nicht das wirklich Richtige.
Also Planung, das A und O. Und zwar einmal ein System vernünftig aufstellen, eine integrierte Finanzplanrechnung über einen ausreichend langen Zeitraum und das System die ganze Zeit einfach revolvierend befüllen und natürlich anschauen. Man richtet einfach einen Joe Fix ein, dann guckt man da wöchentlich drauf. Das reicht mit dem Leiter Rechnungswesen zusammen für 10 Minuten. Wenn das in Ordnung ist, passt das. Ja. Man guckt immer dann noch mehr drauf, wenn man sieht, upsi, jetzt erkenne ich aber schon frühzeitig die Krise.
Ja, dann, also die kurzfristige wöchentlich und die mittelfristige monatlich, das reicht dann. Also
genau,
BWA vorliegt, einmal angucken, okay, und so weiter.
Und dann sollte man aber auch ehrlich sein zu sich selber. Ich glaube, klar, das ist das zweite A und O. Wenn wir erste ist Planung und dann auch, wenn die Zeichen vielleicht in eine andere Richtung deuten, nicht sagen, das ist nur vorübergehend, sondern schon zu sich ehrlich sein, so wie das wahrscheinlich tut. Vielleicht habe ich hier ein Problem und jetzt...
Ich glaube, wir alle drei kennen Fälle, in denen Unternehmen schon jahrzehntelang bestehen und auch schon Krisenzeiten erlebt haben. Mhm. Und dann ist das so, dass man natürlich eigentlich so denkt, ja, auch diese Krise werden wir überstehen. Wir sind ein grundsätzlich solides Unternehmen und das trifft für viele zu. Aber trotz alledem darf man dann natürlich nicht der Versuchung unterliegen, die Augen zu verschließen, unehrlich zu sich zu sein und sagen, ja, das kriegen wir schon hin.
Genau.
Das führt vielleicht zum Ziel.
Aber grundsätzlich optimistisch zu sein, das ist gegen nichts einzurichten. Also wenn man alles nur schwarz sieht, es geht nicht darum, dass wir jetzt hier empfehlen, pessimistisch in die Zukunft zu gehen. Es soll realistisch sein.
Genau.
Um Realismus, das ist ein gutes Schlusswort. Auch für die Krise, Realismus kann den Unternehmen helfen
mit einem Schuss Optimismus.
Mit einem Schuss Optimismus, ja.
Super.
Vielen Dank.
Danke auch.
Ja, wir danken.
Und wir hoffen, dass es euch auch gefallen hat. Und wenn ihr Feedback habt, gerne an uns wenden, Fragen etc.
Ja, und auf ein nächstes Mal, ne? Da wird uns wieder ein Thema wieder einfallen, glaube ich. Ne?
Da gehe ich von aus.
Sehr gut.
Dankeschön.
Dankeschön. Tschüss.